Archäologie am Weg zur Wissenschaft, Möglichkeiten und Grenzen. Wie viele von Ihnen haben das zum Beispiel schon gehört? Ihr Beitrag hat mir geholfen, mein bisheriges Leben zu verstehen. Ich hatte heute dank Ihnen ein sehr positives Vorstellungsgespräch. Ihre Empfehlungen waren mir eine gute Orientierungshilfe. Oder, zugegeben, die Ereignisse der letzten Woche waren mir etwas unheimlich. Es hat sich alles so entwickelt, wie Sie gesagt haben. Danke, dass Sie mir den Rücken gestärkt haben. Danke für die Einsichten, die Sie mir vermittelt haben. Ohne Sie hätte ich diese Ausbildung nie begonnen. Gestern habe ich die letzte Prüfung bestanden. Wäre es nicht gut, wenn wir solche Erfolge quantifizieren, das heißt messbar und sichtbar machen? Vielleicht fragen Sie sich, wieso sollen wir uns überhaupt mit der Wissenschaftlichkeit der Astrologie beschäftigen? Warum ist es überhaupt wichtig zu klären, ob wir eine Wissenschaft sind und ob wir je eine Wissenschaft werden können? Und wir können uns auch fragen, ob die Zuverlässigkeit unserer Interpretationen wissenschaftlich überprüfbar ist. Besteht für die einzige Königin der Wissenschaft die Chance einer öffentlichen Anerkennung? Die Chance einer Anerkennung als ernstzunehmende Charakterkunde? Die Chance einer Anerkennung als nützliche Orientierungs- und Lebenshilfe? Ich denke ja. Ich bin davon überzeugt. Womit kann und soll der wissenschaftliche Diskurs der Astrologie anfangen? Ich beginne mit den Grundannahmen der Astrologie. Anschließend stelle ich Methoden vor, die ungeeignete Methoden darstellt und schließlich solche, die geeignete Methoden der Zuverlässigkeit der Astrologie und ihre Wirkung zu erkennen, darzustellen, zu bestätigen und zu dokumentieren, also die dazu geeignet sind. Und dann werde ich das Ganze anhand von praktischen Beispielen auch noch belegen. Es scheint, dass man heute nur noch glauben kann, was durch wissenschaftliche Beweise gesichert ist. Und umgekehrt kämpft die Wissenschaft mit der Glaubwürdigkeit. Alles andere ist dann Scharlatanerie, Spekulation, Einbildung, Humbug oder längst überholter Aberglaube. Sollen jahrzehntelange positive Berufserfahrungen von uns Astrologen nur auf geheimnisvollen Tricks beruhen? Braucht eine derartig verbreitete und mehr denn je gefragte Disziplin tatsächlich eine wissenschaftliche Bestätigung? Ich wurde schon mehrmals aufgefordert, die Wissenschaftlichkeit der Astrologie zu diskutieren. Und einige Erfolge kann ich schon erwähnen. Zum Beispiel in dem Beitrag Streitfrage Astrologie in der ORF-Sendung Kreuz und Quer und auch bei der Diskussion mit dem Neurophysiker Werner Gruber über Sinn und Unsinn der Astrologie konnte ich mich auch ganz gut beweisen und halten und die Astrologie ganz gut vertreten. Es gelang ebenso, die Astrologie in der Wirtschaftskammer positiv zu etablieren. Und da danke ich auch noch einmal dafür, dass wir dieses Verständnis haben. Zurück zum Anfang des wissenschaftlichen Diskurses, nämlich der Grundannahmen der Astrologie. Ich habe zwei Annahmen herausgepickt, und zwar die Annahme 1, die Zeitqualität auf der Erde wird vom relativen Stand der Gestirne zur Erde angezeigt. Und die Annahme 2, der Mensch wird im Augenblick der Geburt entsprechend der an seinem Geburtsort vorherrschenden Zeitqualität geprägt und behält diese Prägung ein Leben lang bei. Was fragt nun die Wissenschaft? Sie verlangt eine Definition der zugrunde liegenden Konzepte. Ein wesentliches Merkmal dieser beiden Aussagen ist die Zeitqualität. Und was versteht man und der Zeitqualität? Dieser Begriff wird in unserer Sprache öfter verwendet, zum Beispiel die Gunst der Stunde, der rechte Augenblick, wem die Stunde schlägt und so weiter. Sogar in der Bibel finden wir, alles hat seine Zeit. Ein jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit, weinen hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit. Und das geht auch noch weiter. Ich verstehe unter Zeitqualität eine sensible Phase, um die Entstehung und Entwicklung von etwas zu fördern, zu begünstigen, zu behindern oder sogar zu verhindern. Und was ist nun der Unterschied zwischen Quantität und Qualität der Zeit? Die Quantität der Zeit kann an jeder Uhr abgelesen werden. Sie ist sichtbar, messbar, detailliert, logisch, kausal und wissenschaftlich nachvollziehbar. Die Qualität der Zeit ist unsichtbar, nicht messbar, symbolisch, sozusagen akausal, das heißt eben nicht logisch. Sie ist ganzheitlich. Sie kann intuitiv erfasst werden und sie offenbart sich auf vielfältige Art und Weise. Sie offenbart sich, indem sie durch konkrete Ereignisse in Erscheinung tritt. Zum Beispiel durch die Geburt eines Menschen und seinen der Qualität der Zeit entsprechenden Charakter. Die einzelnen Bestandteile eines Horoskops ergeben in ihrer Zusammenschau ein ganzheitliches Bild der Zeitqualität. Astrologie ist ein wertvolles Instrument zur Lebenshilfe. Ihre Entstehung ist bereits mit der Wiege der Menschheit verbunden und sie zählt zum ältesten Kulturgut der Menschheit. Der Religionswissenschaftler Koko von Stuckrad berichtet Folgendes. Die Idee, dass Mikrokosmos und Makrokosmos einander entsprechen, ist etwa 5000 Jahre alt. Die Suche nach dem allumfassenden Wissen, in dem man die menschliche, mit dem man die menschliche, aber auch die kosmische Existenz erklären kann, hält bis heute an. Bis zum 17. Jahrhundert war Astrologie an vielen Universitäten vertreten. Woher kam dann die Ablehnung durch die Wissenschaft? Und zwar erstens, durch die Entdeckung des heliozentrischen Weltbildes veränderte sich das Weltbild grundlegend. Jetzt wusste man, dass sich nicht die Erde, sondern die Sonne im Mittelpunkt unseres Planetensystems befinden. Die Astrologen blieben aber davon unbeeindruckt bei ihrer Darstellung des Horoskops. Sie interpretieren die Zusammenhänge der Gestirnskonstellationen mit den gleichzeitig auf der Erde stattfindenden Ereignissen. Daher bildet der Mensch auf der Erde weiterhin den Mittelpunkt der Betrachtungen. Es gibt in letzter Zeit Untersuchungen mit heliozentrisch dargestellten Horoskopen, das ist aber eine ganz kleine Ausnahme und ein Versuch eigentlich erst, das Horoskop so darzustellen. Aber wir beziehen uns auf den Menschen auf der Erde. Daher ist unsere Darstellung nach wie vor gerechtfertigt, finde ich. Und zweitens, seit der Entdeckung der Gravitationsgesetze durch Newton im 17. Jahrhundert kam es zur Etablierung eines rein mechanistischen Weltbildes. Es kam zur Spaltung zwischen Geist und Materie. Die Astronomie wurde von nun an zur quantitativ mechanistischen Wissenschaft. Die Astrologie wurde zur rein qualitativ interpretierenden Sternenkunde. Nach Stanislav Grof betrachten die Astronomen das Universum als eine unpersönliche und weitgehend unbeseelte Supermaschine. Diese hat sich selbst geschöpft und funktioniert nach mechanischen Naturgesetzen. Leben, Bewusstsein und Intelligenz sind mehr oder weniger Zufallsprodukte der Materie. Seit dieser Zeit denken Wissenschaftler meist in kausalen Begriffen, das heißt in Ursache und Wirkung. Sie suchen kausale Zusammenhänge zwischen dem Planeten und der Psyche eines Menschen. Die Vorstellung einer direkten materiellen Wirkung eines Planeten auf die Psyche ist tatsächlich absurd und längst überholt. Diese direkte Wirkung ist für das Funktionieren der Astrologie nicht ausschlaggebend. Die Planeten bewirken viel, aber was davon auch einen Einfluss hat auf die menschliche Psyche oder das Verhalten, ist für uns Astrologen nicht von Bedeutung. Für uns zeigen die Konstellationen der Planeten Qualitäten und Inhalte an. Wir Astrologen betrachten den Kosmos als ein belebtes, beseeltes und intelligent geordnetes System. Und die ganze Menschheit ist ein Teil dieses Systems. Daher kann sie mit den Bewegungen der Himmelskörper in Beziehung gebracht werden. Die Astrologen lesen Zeitqualität von den Planetenkonstellationen ab. Sie sind also die Anzeiger, die Indikatoren für Zeitqualität. Ich zitiere Christoph Schubert-Weller: Astrologie denkt und erkennt in Gleichnissen, in Bildern. Dies ist eine Grundvoraussetzung der Astrologie. Wir wissen in unserer praktischen Arbeit, dass zum Beispiel Sonne Macht bedeutet oder das 10. Haus Beruf. Doch hinter diesen Zuschreibungen stehen bestimmte Bilder. Sie scheinen wahr zu sein, sie scheinen zumindest immer wieder auf Zutreffendes zu verweisen. Wir gehen davon aus, dass astrologisches Erkennen und Deuten seine Richtigkeit hat, weil es ja in unserer Praxis funktioniert. Die Annahme einer gesicherten Wahrheitsfindung ausschließlich durch wissenschaftliche Beweise scheint aber bereits überholt zu sein. Seit Anfang des 20. Jahrhunderts, als Albert Einstein, Max Planck und andere die Relativitätstheorie und die Grundlagen der Quantentheorie formulierten, schien das Weltbild erneut ins Wanken zu geraten. Dabei scheint die Quantentheorie zu bestätigen, dass alles mit allem zusammenhängt und dass der Zustand des kleinsten Teilchens das ganze Universum beeinflussen kann, einschließlich der Bewusstseinszustände potenzieller Beobachter, nämlich der Menschen. Die Frage ist also, ob derzeitige Methoden der Wissenschaft geeignet sind, komplexe Vorgänge zu erfassen und zu beweisen. Eine vertrauenswürdige wissenschaftliche Methode sollte zu einer Wiederholbarkeit des positiven Testergebnisses führen. Es genügt also nicht, ein astrologisches Phänomen durch ein Fallbeispiel zu beweisen, sondern der gleiche Test sollte mit anderen Testpersonen wiederholt zum gleichen Testergebnis führen. Auch die Erkenntnisse und Forschungen der Psychologie der letzten 100 Jahre kommen der Astrologie zugute. Erst in den 60er Jahren erkannte man, dass Babys keine gefühllosen Wesen sind. Die Wissenschaftler des frühen 20. Jahrhunderts waren tatsächlich der Ansicht, dass Babys zufällig schreien, dass sie reflexhaft lächeln und dass sie keine Schmerzen spüren. Man hielt es nicht für notwendig, Säuglinge bei Operationen zu narkotisieren. Ebenso trennte man Babys von ihren Müttern und brachte sie auf eigene Säuglingsstationen. Man war sich der Bedeutung des Kontaktes zwischen Mutter und Kind unmittelbar nach der Geburt nicht bewusst. Erst durch den Gynäkologen Frédéric Le Boyer erkannte man, dass bestimmte Fähigkeiten schon bei der Geburt vorhanden sind. Erst dadurch wurde die postnatale Phase, also die Zeit unmittelbar nach der Geburt, auch wichtig genommen. Der Begründer der Tiefenpsychologie, C.G. Jung, soll gesagt haben, dass die Astrologie die Mutter der Psychologie sei. Er stellte fest, dass die seelische Grundkonstitution des Menschen in Form von Urmustern der Psyche angelegt ist. Er nannte sie Archetypen. Und er fand heraus, dass diese archetypischen Muster überall in der Welt zu finden sind. Er stellte also fest, dass wir auf dieser Bewusstseinsebene sogar mit dem ganzen Kosmos verbunden sind. Noch sensationeller war seine Entdeckung der Synchronizität, der Gleichzeitigkeit seelischer Gegebenheiten mit kosmischen Ereignissen. Das Synchronizitätsprinzip erklärt die Zusammenhänge gleichzeitig stattfindender Ereignisse. Und es steht natürlich im krassen Gegensatz zum kausalen, wissenschaftlich verankerten Denken. Aus diesem Grund zögerte er jahrelang, seine Beobachtungen und die daraus gewonnenen Erkenntnisse zu publizieren. Erst sammelte er hunderte von überzeugenden Beispielen und erst als Albert Einstein ihn unterstützte, veröffentlichte er sein Essay Synchronizität, ein akausales, verbindendes Prinzip. Darin wird speziell die Astrologie behandelt. Damit wird die Astrologie zur Lehre der Entsprechungen zwischen dem gestirnten Himmel und dem Leben auf der Erde. Dieser Terminus wurde eben in das Thesenpapier der Astrologie aufgenommen, das Sie in Ihren Kongressmappen finden. Der Psychoanalytiker und Psychotherapeut Ludwig Janus schreibt 2000, das Wissen um die lebensgeschichtliche Bedeutung der Geburt findet seinen Ausdruck in der Astrologie. Im Skript der Geburt liegt späteres Erleben und Handeln begründet. Das heißt, so wie die Geburt verläuft, so verläuft später das Leben. Genau da wird das Drehbuch des Lebens hauptsächlich geschrieben. Coco von Stuckrad meint sogar, dass erstens die Zeiten, in denen Wissenschaftler die Astrologie als obskures und antiwissenschaftliches Geheimwissen aufgefasst sind, eigentlich vorbei sind. Und zweitens, dass das Pendel heute in die entgegengesetzte Richtung ausschlägt. Das esoterische Wissen ist nicht nur ein ernstzunehmender Forschungsgegenstand geworden, sondern manche stilisieren es sogar zur Basis der neuzeitlichen Wissenschaft überhaupt. Immerhin hat sich auch Newton mit Astrologie befasst. Der Paradigmenwechsel der Astrologie von der Zukunftsdeutung zur Seelenkunde hat längst stattgefunden. Das Horoskop gilt zurzeit als der kosmische Fingerabdruck der Seele jedes Einzelnen. Dementsprechend werden wir heute mehr denn je gefordert, wissenschaftliche bzw. nicht wissenschaftliche Methoden in der Astrologie zu behandeln. Um überhaupt mitreden zu können, ist es notwendig, zu klären, welche wissenschaftlichen Methoden für uns geeignet sind bzw. erscheinen. Jetzt komme ich zu den ungeeigneten wissenschaftlichen Tests. Viele solcher Tests wurden schon unter der Annahme erstellt, dass Astrologie nicht funktionieren kann und wird. Diese Grundannahme beeinflusst aber bereits die Auswahl der Forschungsmethode, denn diese begünstigt das Ergebnis zugunsten der Grundannahme. Der Vorwurf der Unwissenschaftlichkeit der Astrologie beruht mehrfach auf diesen Testergebnissen. Dies erfährt den Höhepunkt 1975 in einem Statement von 192 Wissenschaftlern. Wissenschaftler in verschiedenen Gebieten sind besorgt über die zunehmende Akzeptanz der Astrologie. Wir, die Unterzeichner, Astronomen, Astrophysiker und Wissenschaftler aus anderen Bereichen, möchten die Öffentlichkeit davor warnen, an die Astrologie zu glauben, da es für die Astrologie keine wissenschaftlichen Grundlagen gibt. Der Wiener Psychologe Andreas Hergovich hat in seinem Buch Die Psychologie der Astrologie alle negativen Testergebnisse gesammelt. Für ihn ist Astrologie eine Art religiöser Überzeugung. Das Buch von Gunther Sachs, Die Akte Astrologie, ist ebenfalls kein ernstzunehmender wissenschaftlicher Nachweis eines Zusammenhanges zwischen den Sternzeichen, wie er sie nennt, und dem menschlichen Verhalten. Es fehlt an fundamentalen Kenntnissen über Astrologie. Sämtliche Untersuchungen, die nur auf den Geburtstagen, also auf der Sonnenstandsastrologie beruhen, können daher gar nicht aussagekräftig sein. Astrologen wissen, dass ein auf Datum, Zeit und Ort der Geburt erstelltes Horoskop ein komplexes Gebilde ist. Es ist die symbolische Darstellung der Planeten in Tierkreiszeichen und Häusern mit ihren Winkelbeziehungen und vielem mehr. Bei einer Horoskopanalyse können nach den Berechnungen des deutschen Astrologen Peter Niehenke eine Quintillion Kombinationsmöglichkeiten beachtet werden. Welche statistische Methode kommt da mit? Erfreulicherweise wurden auch durchaus positive und ernstzunehmende Tests mit der Absicht durchgeführt, den Zusammenhang zwischen den Gestirnen und dem menschlichen Charakter aufzuzeigen, aber auch diese Tests verliefen meist erfolglos. Zum Beispiel, sämtliche Versuche, bei denen die Testpersonen ihre eigene Horoskopinterpretation erkennen sollten, schlugen fehl. Viele der Probanden fanden ihre Interpretation als zutreffend, obwohl sie, natürlich unwissend, eine fremde Horoskopinterpretation zu lesen bekommen haben. Auch die Aufgabe, aus 3 Horoskopinterpretationen die eigene Horoskopinterpretation herauszufinden, endete mit einer durchschnittlichen Trefferquote. Ebenso wenig gelang professionellen Astrologen die Zuordnung astrologischer Interpretationen zu den dazugehörigen Horoskopen. Sogenannte Blindanalysen bringen also gar nichts, abgesehen davon, dass wir Astrologen ja gar nicht darin geübt sind. Fairerweise wurden auch Parallelversuche mit psychologischen Gutachten gemacht und diese gingen nicht viel besser aus. Schließlich kam man zu dem Schluss, dass Menschen möglicherweise nicht in der Lage sind, korrekte Beschreibungen ihrer selbst als solche zu erkennen. Aus diesem Grund scheiden auch solche Tests als Beweis für die Zuverlässigkeit der Astrologie aus. Welche Methoden sind nun zur Bestätigung der Zuverlässigkeit der Astrologie geeignet? Die meisten Astrologen arbeiten in ihren Praxen mit Menschen und deren Horoskopen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass folgende Tests besser gelaufen sind. Die Testpersonen wurden interviewt, einmal von Psychologinnen und einmal von Astrologinnen unter Einbeziehung der Horoskope. Die anschließend erstellten Persönlichkeitsanalysen der Astrologen waren weit besser als die der Psychologen. Auch die Zuordnung einer Liste von Berufen und Lebensläufen zu verschiedenen Personen und deren Horoskopen gelang den Astrologen um vieles besser als den Psychologen. Auch Partnerschaftstests wurden durchgeführt. Die erste entsprechende wissenschaftliche Studie über das Zusammenpassen von Eheleuten wurde von C.G. Jung durchgeführt. Er untersuchte die Horoskope von 180 Paaren und er bildete eine Kontrollgruppe, indem er jede Person mit jemand anderem außer dem eigenen Partner kombinierte. Er fand heraus, dass die 3 klassischen Mondaspekten bei den Verheirateten signifikant öfter vorkamen als in der Kontrollgruppe. Das heißt, der weibliche Mond stand in Konjunktion zum Mond des Mannes, zur Sonne des Mannes oder zum Aszendenten des Mannes. Die Schwierigkeit solcher Tests liegt natürlich einerseits darin, dass nur wenige Astrologen Kenntnisse über statistische Forschungsmethoden besitzen. Andererseits gibt es nur wenige Wissenschaftler, die fundierte Kenntnisse über Astrologie besitzen. Dazu kommt noch, dass Wissenschaftler die ihre Liebe zur Astrologie entdecken, möglicherweise ihre Karriere gar riskieren. Und dass sie sozusagen nach Volker Schendl akademischen Karriere-Selbstmord begehen. Ich möchte Ihnen jetzt das Ergebnis eines Tests betreffend das Gelingen einer Ehe, den ich selbst durchgeführt habe, präsentieren. Dazu habe ich 120 Kombine verheiratete Paare untersucht und von diesen ließen sich 60 scheiden und 60 lebten in ihrer Ehe offiziell erfolgreich. Die Daten habe ich teils aus meinen eigenen Beratungen und teils aus dem Tegalexikon genommen. Das Wesentliche ist dabei natürlich herauszufinden, welche Aspekte für das Gelingen einer Beziehung überhaupt wichtig sind. Und ich habe in meiner Untersuchung die harmonischen Aspekte und die spannungsreichen Aspekte zu den Achsen, also AC und MC, zu den Lichtern, also Sonne und Mond, und zur Venus untersucht. Um die durchschnittliche Häufigkeit eines Aspektes herauszufinden, habe ich 8000 Einzelhoroskope untersucht und die Ergebnisse dieser Durchschnittswerte finden Sie hier grau dargestellt. Ja, das ist grau, das sind die Durchschnittswerte in ganz normalen Horoskopen und die Geschiedenen sind rot und die erfolgreich Verheirateten sind in den blauen Balken dargestellt. Und interessanterweise habe ich die Häufigkeiten vieler Aspekte gleichgefunden mit den Durchschnittswerten. Jedoch, die positiven Aspekte zum MC von Saturn sind bei den Verheirateten deutlich häufiger zu finden. Offensichtlich ist bei diesen Paaren ein stärkerer Zusammenhalt gegeben und vielleicht auch die Bereitschaft höher, auch Spannungen und Schwierigkeiten zu meistern. Rein optisch kann man aus dieser Tabelle auch ablesen, dass die positiven Sonne-Jupiter-Aspekte, die positiven Mond-Jupiter-Aspekte und die positiven Venus-Jupiter-Aspekte in den Kombinen der erfolgreich Verheirateten deutlich häufiger vorkommen. Vermutlich gibt es in diesen Kombinen oder Partnerschaften einen Vorteil für beide. Zum Beispiel ein Gewinn an Lebensfreude bei Sonne-Jupiter, einen Gewinn an Geborgenheit bei Mond-Jupiter, einen Gewinn an Liebe und Wertschätzung bei Venus-Jupiter. Umgekehrt finden wir gehäuft negative Sonne-Jupiter-Aspekte und negative Mond-Jupiter-Aspekte und negative Jupiter-AC-Aspekte in den Kombinen der geschiedenen Paare. Vermutlich geben die Paare schneller auf, weil ihre überhöhten Erwartungshaltungen vom Partner nicht erfüllt werden können. Noch beachtlicher finde ich, dass die positiven Saturn-Sonne-Aspekte, die positiven Mond-Saturn-Aspekte bei den Geschiedenen eklatant häufiger vorkommen. Offensichtlich sind gegenseitige Belastungen, Einschränkungen oder Verpflichtungen nicht lange auszuhalten. Wie zu erwarten, spielen natürlich die positiven Venus-Jupiter-Aspekte bei den Verheirateten eine größere Rolle. Wenn das große und das kleine Glück harmonisch miteinander zusammenspielen, dann kann Beziehung offensichtlich gelingen. Um besondere Erkenntnisse von quantitativen, also statistischen Methoden darzustellen, sind natürlich Beschreibungen von Fallbeispielen besonders aufschlussreich. Daher will ich sie nicht nur mit einer Tabelle abspeisen, sondern auch mit einem Beispiel. Sie sehen hier das Kombin einer geschiedenen Ehe und man sieht, dass diese Partnerschaft nicht wirklich günstig verlaufen konnte, mehr oder weniger. Wir sehen hier Neptun Quadrat MC, wir sehen Pluto Quadrat AC, wir sehen Venus Mars Quadrat, wir sehen Pluto Opposition Sonne, Pluto Konjunktion Mond. also ein wahrlich schwer verletztes Horoskop. Und bildet man die Sekundärdirektion für dieses Kombin, dann sieht man die Hochzeit sehr positiv angezeigt, nämlich der progressive MC ist an der Sonne angekommen und der progressive Aszendent bildet ein Trigon zur Sonne. Ganz anders schaut es bei der Trennung aus. Der progressive MC ist ins Quadrat zu Mars gelaufen, der progressive Mond ins Quadrat zu Neptun und die progressive Sonne ins Quadrat zu Pluto. Die progressive Sonne ins 1,5 Quadrat zu Pluto. Ist so ein Fallbeispiel nicht überzeugend? Finden Sie nicht auch?
Definitiv.
Okay. Dann habe ich natürlich ein anderes Kombin auch, um das Gegenteil zu beweisen. In diesem Kombin sieht man die Venus in Achsenbindung am Aszendent im Trigon zum MC. Dann haben wir Sonne-Jupiter-Konjunktion und dann haben wir Sonne-Mond-Sextil und sogar auch Mond-Jupiter-Sextil. Also eine ganz andere Ausgangsposition und wir sehen hier auch die Heirat angezeigt durch Sonne im Sextil zum Aszendenten, die progressive Sonne im Sextil zum Aszendenten und den progressiven Mond am IC. Die Partner sind sehr gut miteinander ausgekommen und haben sogar miteinander ein Unternehmen gegründet. Detaillierte Interpretationen dazu finden Sie in meinem Kombinbuch. Auch im Bereich der Mehrlingsgeburten habe ich einige Forschungen betrieben und sehr oft wird ja von Gegnern der Astrologie behauptet, dass Zwillinge in ihrer Anlage doch sehr verschieden sind und trotzdem haben sie beinahe das gleiche Horoskop. Und es ist eigentlich ziemlich logisch, da Zwillinge ihr Leben vom ersten Moment an nicht alleine, sondern zu zweit beginnen, da lag es nahe, sie als Partner zu betrachten. Und ihr gemeinsamer Lebensstart auf engstem Raum bedingt förmlich, dass sie zusammen eine Einheit bilden und einander ergänzen. Interpretiert man nämlich Mehrlingsgeburten mit der Kombinmethode, dann gibt sich aus dem Horoskop die Möglichkeit, auch die gegensätzlichen Anlagen zu beschreiben. Man bildet also ein Kombin aus den Geburtsdaten der Zwillinge. Sie teilen sich sozusagen ein Horoskop. Der eine verwirklicht den AC und der andere den DC. Und dem Älteren wird die Sonne zugeordnet und dem Jüngeren der Mond. In einem Fernsehinterview konnte ich die eineigen Zwillinge Robert und Thomas interpretieren. Sie waren beide sehr sportlich veranlagt und beide haben sich mit Haut und Haar dem Fechten verschrieben, aber nur einer hat den Jugendstaatsmeister im Fechten gewonnen. Und nun zur Interpretation von Robert und Thomas, und zwar im Kombin. Also ich habe, sie sind ja zur gleichen Zeit geboren, ein Kombin erstellt, das heißt, das Geburtshoroskop von Thomas bzw. von Robert ist ja gleich auch das Kombin. Robert, dem Erstgeborenen, ordnete ich den Waage-Aszendenten und daher auch die Venus zu. Und wenn Sie sehen, die Venus befindet sich im Domizil und sie bekommt ein Sextil von Mars, ein Trigon von Neptun und eine Opposition von Pluto. Er war auch ein bisschen länger im Brutkasten, aber die Sonne, die Venus steht sehr gut. Und besonders von seiner Sonne in Konjunktion mit dem Domizil Merkur und dem Trigon von Jupiter konnte ich schließen, dass Robert als Jugendstaatsmeister den Sieg davongetragen hat. Und wenn wir jetzt das gleiche Horoskop eben aus der Sicht von Thomas anschauen, dann ordnete ich ihm den Deszendenten zu und daher auch den Mars und dann natürlich auch den Mond. Und Sie sehen, der Mars erhält ein Trigon von Pluto, er ist körperlich seinem Bruder überlegen, er ist viel kräftiger und der Mars steht aber kosmisch schwach und er wird zusätzlich von Neptun verunsichert. Auch sein Mond steht im sechsten Haus bekommt ein Quadrat vom Mars und ein Quadrat vom Neptun. Das heißt, er ist doppelt geschwächt. Und an dem 1,5 Quadrat des Jupiters zum Mars und aus dem Mond 1,5 Quadrat von Jupiter kann man erkennen, dass er ziemlich ungeduldig ans Werk geht, beziehungsweise, dass er sich vom Schicksal leicht benachteiligt fühlte, weil er eben nicht gewonnen hat. Auch meine Studien über Zwillinge finden Sie in meinem Kombinbuch und im nächsten Meridian erscheint auch ein Artikel über Mehrlingsgeburten, über die Interpretation von Mehrlingsgeburten. Und da habe ich Zwillinge, die sehr unterschiedlich sind, behandelt, Zwillinge, die sehr miteinander gemeinsam arbeiten, aber in verschiedenen Familien wohnen und als drittes ein Pärchen, das sich einen Partner teilt. Die sind so eng miteinander verbunden, dass sie zu dritt eine Beziehung leben. Besonders beachtenswert sind die Tests, die das französische Ehepaar Gauguin durchgeführt hat. Gauguin war nämlich Statistiker und Astrologe und zum Beispiel untersuchte er, ob man im Horoskop den Beruf erkennen kann. Und er teilte das Horoskop in 12 gleich große Abschnitte und stellte fest, dass Spitzensportler zu einer Zeit geboren wurde, als der Mars soeben aufgegangen oder gerade kulminiert hatte. Und das war natürlich schon sensationell. Der Mars befand sich also im 9. oder im 12. Haus. Diese Untersuchung ist als Mars-Effekt in die Geschichte eingegangen. Zum Beispiel im Horoskop von Muhammad Ali sehen Sie Mars in 9 oder im Horoskop von Arnold Schwarzenegger ist eben Mars im 12. Haus. Und von solchen Erfolgen angetrieben, sammelte er schließlich 25.000 Geburtsdaten aus Standesämtern. So etwas geht heute leider nicht mehr, wegen der Datenschutzgesetze. Und diese Tatsache stellt natürlich eine Herausforderung für uns Astrologen dar. Man könnte diese aber zum Beispiel mit einer Einverständniserklärung zur Verwendung der Daten, könnte man das überwinden. Der Weg der Beobachtung und Erforschung der astrologischen Phänomene durch die Praxis scheint aber jedenfalls erfolgversprechend zu sein. Auch der Arzt, Psychiater und Bewusstseinsforscher Stanislav Grof ist einer der Begründer der transpersonalen Psychoanalyse und Psychologie und ich lernte ihn und seinen Freund Richard Tanas im April 1996 auf einem Seminar in der Schweiz kennen. Und Grofs besonderer Schwerpunkt gilt den unverarbeiteten Geburtserlebnissen. Durch veränderte Bewusstseinszustände, die er durch beschleunigtes Atmen herbeiführte, machten seine Klienten Erfahrungen mit der Welt der Archetypen. Diese außergewöhnlichen Bewusstseinszustände helfen, Selbstheilungskräfte zu aktivieren, Lebensblockaden abzubauen und einen neuen Sinn im Leben zu finden. Die Psychologie der Zukunft heißt sein neues Buch und darin sind die Ergebnisse seiner empirisch gewonnenen Erkenntnisse nachzulesen. Der erste Hinweis auf die Verbindung von Astrologie zu Grofs Forschungen kam von Richard Tanas und Stanislav Grof unterteilt den Geburtsvorgang in 4 Abschnitte. Und genau diese Beschreibungen der Geburtsabschnitte haben eine große Ähnlichkeit zu den 4 Archetypen, die die Astrologen den 4 äußeren Planeten zuordnen. Der erste Abschnitt entspricht dem ungestörten Aufenthalt in der Gebärmutter. Das Gefühl von Grenzenlosigkeit und kosmischem Einssein entspricht dem Neptun-Prinzip. Das Auflösen der Grenzen kann aber ebenso zu Verwirrungszuständen, Ängsten und späteren Suchtproblemen führen. Der zweite Abschnitt, den nennt er kein Auswegstadium. Die ersten Wehen drücken die Gebärmutter zusammen, der Muttermund ist aber noch nicht geöffnet. Das heißt, es scheint kein Ausweg in Sicht zu sein. Das Thema dieser Phase ist natürlich Saturn. Schwere, Altern, Eingeengtsein, Entbehrungen. Durchhalten wäre die positive Seite von Saturn. Der dritte Abschnitt entspricht der Zeit der Presswehen und dem Durchwinden durch den Geburtskanal. Und hier geht es um Leben und Tod, um Wiedergeburt und um Sex. Diese Energien sind plutonischer Natur. Der vierte Abschnitt entspricht schließlich dem Austritt aus dem Geburtskanal der eigentlichen Geburt. Dieser Abschnitt gehört zu Uranus. Richard Tanas hat ebenso herausgefunden, wenn einer dieser Phasen besonders kurz oder besonders lange dauert, dass sich einer dieser Langsamläufer auf einer Achse oder in Beziehung zur Achse des Horoskops befindet. Also, Neptun spielt in den Horoskopen von Kaiserschnitt geboren oft eine bemerkenswerte Rolle. Diese Menschen sind ausgesprochen sensibel, aber sie erleben die Geburt mehr oder weniger als unvorbereitetes Herausgerissenwerden aus einem paradiesischen Zustand. Das ist also eine Kaiserschnittgeburt. Langwierige und schwierige Geburten sind meist durch Saturn am Aszendenten angezeigt und oft besitzen die Horoskopeigner eine sehr große Ernsthaftigkeit, aber natürlich auch Konzentrations- und Organisationsfähigkeiten. Das ist das Horoskop von Johann von Wolfgang von Goethe. Er hat bekanntlich Saturn am Aszendenten und hat die Geburt fast nicht überlebt. Pluto auf einer Achse zeigt sehr oft, dass das Kind im Geburtskanal stecken bleibt und das Leben beginnt schon mit einer ernsthaften Krise. Wenn diese überstanden wird, sind die Menschen aber dann sehr geeignet, andere Menschen in Krisensituationen zu begleiten. Das heißt, sie haben sehr oft therapeutische Fähigkeiten. Schließlich, Uranus ist meist dann auf einer Achse zu finden, wenn die Geburt zu früh oder in Form einer Sturzgeburt verläuft oder wenn die Nabelschnur um den Hals ist oder in diesem Falle ist es eine Zangengeburt oder bei Steißlage finden wir das sehr oft. Diese Menschen sind im späteren Leben sehr unstet, sehr augenblicksbezogen, aber meist sehr originell und genial veranlagt. Ich habe in meiner Praxis die Erfahrung gemacht, dass die Menschen genau dann in die Beratung kommen, wenn so ein Langsamläufer über eine Achse geht oder wenn die Menschen Pluto Quadrat Pluto, Neptun Quadrat Neptun oder Uranus Opposition Uranus haben. Und dann liegt es an uns, mit den Kunden kreative Lösungen der archetypischen Prinzipien zu finden. Und dazu ist mir noch was anderes eingefallen, nämlich das Horoskop beschreibt den Geburtsvorgang, also die perinatale Phase, wie auch die postnatale Phase, also die Zeit unmittelbar nach der Geburt. Daraus schließen wir ja auf die Möglichkeiten zukünftiger Entwicklungen. Aber auch die pränatale Phase, also die vorgeburtliche Phase, kann aus dem Horoskop abgelesen werden. Mit der progressiven Direktion gehen wir die Zeitachse eher nach vor und schließen daraus auf zukünftige Verwirklichungsmöglichkeiten. Mit regressiven Direktionen kann man in der Zeit zurückgehen. Und da es sich ja höchstens um Tage oder Monate vor der Geburt handelt, bietet sich die Tagesdirektion, das sogenannte Dional, an. Man untersucht also die Transite vor der Geburt bei wesentlichen Ereignissen der Mutter. Und wie bei allen Direktionsmethoden bindet man einfach das MC an die Sonne an. In diesem Fall an die Transitsonne. Und so erhält man nicht nur die Transite, sondern die ganz persönlichen Achsen des Menschen, beziehungsweise des noch ungeborenen Kindes. An einem Beispiel will ich das nun erläutern. Diese Frau erlebte als Fötus 1,5 Monate vor ihrer Geburt eine Blinddarmoperation ihrer Mutter. Dass dieses Ereignis einen prägenden Charakter hat, oder haben muss, ist leicht einzusehen. Immerhin empfindet das Kind ja die Narkose der Mutter als Vergiftung. Es ist also zu vermuten, dass Neptun in diesem Fall eine tragende Rolle spielt. Und Sie sehen hier, und zwar innen ist die Radix und außen ist das Diurnal vor der Geburt. Das heißt, der MC befindet sich hier, der läuft dann, so viele Tage sind noch bis zur Geburt, jeden Tag ein Grad weiter. Das heißt, der dionale MC befindet sich hier im Quadrat zu Neptun. Die spätere Sonne, der Radix, findet sich dann an diesem Platz ein, und zwar im achten Haus. Der dionale Mond bildet ebenso einen Aspekt zu Neptun, einen Aspekt zum dionalen Aszendent und steht auf Saturn, beziehungsweise der spätere Saturn ist dann auf diesem Mond. Und der dionale Saturn macht ein 1,5 Quadrat zum späteren Aszendenten der Radix. Also ich finde das faszinierend, weil alles zusammen eine lebensbedrohliche Situation für das Embryo darstellt. Und dank wehenhemmender Mittel konnte dann die drohende Geburt verhindert werden und die fand dann zum gleichen Zeitpunkt, zum richtigen Zeitpunkt an. Als Kind war diese Frau besonders schüchtern und ängstlich, aber sie erwies sich besonders in gespannten Situationen, in schwierigen Situationen gelassen und hat ein unheimlich großes Durchstehvermögen entwickelt. Immer wenn man eine Krise bewältigt, wird man dann ja noch stärker. Interessant ist vielleicht noch, dass im Alter von 32 Lebensjahren, als der Pluto über den Aszendenten ging und der Saturn genau ein Quadrat machte, sie selbst am Blinddarm operiert wurde. Wir können also an den Transiten und Direktionen der Radixe unserer Klienten erkennen, welches Thema gerade angesprochen ist, ob es sich zum Beispiel um ein Geburtstrauma handelt, wie es Stanislav Grof festgestellt hat, oder sogar um pränatale Traumata handelt, können wir da ablesen. Sie sehen also an der archetypischen Zuordnung der Inhalte und Lebensläufe und Ereignisse liegt unsere Stärke. Und wenn wir diese sammeln und dokumentieren, dann können wir einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass unsere Profession immer mehr Anerkennung findet. Und damit wir nicht Einzelkämpfer bleiben, scheint es mir wichtig, uns auszutauschen. Und zur gemeinsamen Forschung gehört meiner Meinung nach eine gemeinsame Forschungssoftware für Astrologen. Und in dieser sollten die Geburtsdaten in verschlüsselter Form mit den Attributen gespeichert werden können. Und wenn wir dann andere Astrologen das auch tun, dann kommen wir endlich zu einer großen Datenmenge, die wirklich aussagekräftig ist. Das heißt, ich fordere Sie alle auf, besonders die Vertreter der Astrologieverbände, gemeinsame Forschungsprojekte zu initiieren und durchzuführen und zu veröffentlichen. Und es gibt dafür zwei Plattformen, und zwar eben die Vereinigung deutschsprachiger Astrologieorganisationen, deren Mitglied ja der Österreichische Astrologenverband ist. Und eine zweite internationale Plattform gibt es, nämlich die Stiftung Astrologie und Erkenntnis mit dem Sitz in Hannover vom Vereinsjournalisten Volker Schendl gegründet. Und er hat auch eine Schriftenreihe Astrologie und Erkenntnis herausgegeben. Und mit einem Zitat von ihm möchte ich dann schließen. Astrologie existierte schon lange vor der abendländischen Geistesspaltung. Sie ist archaischer und in gewissem Sinne auch moderner. Und von der Gesellschaft wird verkannt, dass viele nicht noch, sondern wieder an die Astrologie glauben. Und damit danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus